bist ja eigentlich von Hause aus Musiker, hast dann aber irgendwann damit begonnen, auch Hörspiele zu produzieren. Wie kam es dazu?
Ich habe mich immer schon für Hörspiele interessiert. Ich habe sehr viel Hörspiele gehört in meiner Jugend. Hauptsächlich natürlich so Märchenhörspiele, irgendwelche Serien, alles Mögliche, alle möglichen Abenteuerserien, Horrorserien und so weiter. Aber am meisten beeindruckt haben mich eigentlich alte Bearbeitungen von irgendwelchen Märchen oder Science-Fiction-Geschichten oder solche Sachen. Und ich habe auch schon früh angefangen, mich sozusagen für Erwachsenen-Hörspiele, also für Produktionen aus dem Deutschen Rundfunk zu interessieren. Und ein richtiges Schlüsselerlebnis war da das Hörspiel Das Ohrenlicht von Ronald Steckel. Das hat mir mein Onkel, der sich auch so hobbymäßig so mit Kunst beschäftigt hat, der hat mir das aufgenommen, als es in der Schweiz übertragen wurde und hat mir das geschickt. Und das hat mich nachhaltig beeindruckt, weil das ein Hörspiel ist, in dem der Hörer selbst als vielleicht passive Figur, aber als teilnehmende Figur integriert ist und angesprochen wird. Es ist eine Computersimulation oder eine vielleicht außerirdische Intelligenz, die sich mit dem Zuhörer unterhält und mit ihm verschiedene, sagen wir mal, Tests macht, um herauszufinden, ob es möglicherweise jenseits, also ob die Simulation, die diese Intelligenz von der menschlichen Intelligenz darstellt, darauf hinweisen könnte, dass die menschliche Intelligenz auch eine Simulation einer höheren Intelligenz ist. Und dann gibt es verschiedene Sound- und Sprachexperimente da drin. Und diese Kombination fand ich großartig. Also ich habe mich ja schon mit 11 angefangen für experimentelle Popmusik und auch so, sagen wir mal, im weitesten Sinne noch in den Pop hineinragende Industrial-Musik oder so zu interessieren. Und habe dann, also mein Interesse für Geräusche hat sich immer mehr ausgeweitet, bis ich irgendwann dann auch Ende der 80er angefangen habe, ganz abstrakte Musik zu machen. Und das traf sich in diesem Hörspiel wunderbar wieder. Und dann wusste ich schon eigentlich mit 15, dass ich irgendwann mal Hörspiele machen wollte.
Und wie kam es denn dazu? Also wie bist du dann da in diese Szene oder in diese Arbeitsweise reingerutscht, das ja doch was anderes ist als Musik?
Ich habe mich vor allem immer mehr mit solchen Hörspielproduktionen beschäftigt, ne? Also der Freund von, der, also ich hatte einen Freund, mit dem habe ich so experimentelle Musik gemacht in den 90ern unter dem Namen Klangkrieg. Bisschen martialisch klingt, aber die Musik war gar nicht so martialisch, sondern eher der, ich würde mal sagen, Musik konkret oder der Sample-Musik nahe. Und dessen Vater war der Schauspieler Traugott Buhre. Und darüber habe ich eh diverse Sachen mitbekommen. Also Fernsehfilme und auch Produktionen, in denen er mitgespielt hat, Radioproduktionen. Zum Beispiel Der Kongress reitet. Das ist ein tolles Hörspiel. So, weiß nicht, von 86 oder sowas, von Roland Topor. Und ich habe dann auch diverse, weiß ich, sowas wie so Präsentationen oder so von Hörspielen mitverfolgt. Und da gab es einmal eben so eine ganze Reihe an der Universität in Hamburg, wo auch dann Ronald Steckel seine Sachen vorgestellt hat. Und dann habe ich es mir nicht nehmen lassen, den danach mal anzusprechen und ja, mich mit ihm überhaupt über Hörspiel zu unterhalten. Und darüber habe ich auch einen Kontakt bekommen zum Radio. Den habe ich dann was geschickt. Dann wurde ich nochmal zu einem anderen Sender weiterverwiesen und den habe ich eine Idee geschickt, dass ich etwas gerne machen würde über die Noise-Musikszene, also die mehr so japanisch beeinflusste Noise-Musikszene. Auch Lärm als Waffe, sag ich mal, oder so. Und als radikale Utopie eines städtischen zunehmenden Geräuschpegels. Und die Idee kam gut an und dann haben die mir eine Chance gegeben. Dann habe ich mein erstes Hörspiel gemacht. 2001 war das, glaube ich. Ja, das hieß Syndikat für Gegenlärm.
Ich kenne deine musikalische Arbeit schon ein bisschen länger und fand das auch immer recht cool, was ich da gehört habe. Und hatte dann im letzten Jahr mit Orphée Mécanique zum ersten Mal auch die Möglichkeit, mir ein Hörspiel von dir anzuhören, weil ich vorher nicht mitbekommen hatte, dass du sowas auch machst. Und was ich da irgendwie festgestellt habe, ist, also zumindest für mich, dass du wohl einen sehr, sehr eigenen, sehr, sehr markanten Stil hast, der aus beiden verschiedenen Kunstformen, also Musik und Hörspiel, doch recht eindeutig herauszuhören ist, sodass irgendwie immer wieder klar ist, hier hat Felix Kubin seine Hände im Spiel. Und das führt mich jetzt zu der Frage, inwieweit du das überhaupt trennst. Also sind Hörspiel und Musik für dich zwei verschiedene Betätigungsfelder oder hast du eine grundsätzliche Philosophie, wie du künstlerische Produktionen, gleich welche Art sie auch sein mögen, im Allgemeinen angehen willst?
Woher das jetzt kommt, dass man diese Dinge immer schnell erkennt, das kann ich nur vermuten. Ich habe ja kein Rezept oder so. Ne? Also ich arbeite halt, ich produziere einfach permanent und sehr viel. Und das führt automatisch dazu, dass ich mit der Zeit vielleicht eine eigene Art zu arbeiten entwickle, einen eigenen Sound meinetwegen. Also ich glaube, man erkennt mich vielleicht an der Art, wie ich mit Klängen und mit Samples oder mit vielleicht auch ein bisschen mit Songstrukturen oder sowas arbeite. Und in Orphée-Mécanique hört man eben natürlich einmal die Handschrift durch die vielen Songs, die da drin sind, die ja auch damit zu tun haben, dass Orpheus sich die Welt und auch den Zugang zu den verbotenen Zonen der Welt oder der Untergrundwelt erschließt, indem er sie quasi wie mit so einem magischen Schlüssel, mit einem quasi Notenschlüssel, das klingt jetzt scheiße, aber also er öffnet quasi durch seine Musik diese Türen. Und das ist für mich also ein zentrales Motiv in dieser ganzen Geschichte. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch viele so Klangcollagen, Sprachcollagenartige Elemente da drin, die ich dann auch wie Musik verstehe, die also auch komponiert sind und sehr auf Rhythmik und Timing abgestimmt sind. Und das macht das Stück dann vielleicht insgesamt vom Gefühl her so musikalisch. So, da kann man, glaube ich, schon einen Unterschied merken, wenn zu jemandem, der jetzt vielleicht rein vom Theater kommt und nicht so musikalisch denkt oder so, sondern, keine Ahnung, eher dramatisch oder dialogisch oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Ne? Und so, bei mir ist es nicht so wichtig, ob jetzt einer spricht oder zwei, drei, vier, fünf oder sowas. Mich interessiert auch gar nicht so sehr das Dialogische, sondern also so These, Antithese oder ein Argument, ein anderes Argument, sondern mich interessiert eigentlich eher die Form des Gedichts im weitesten Sinne.
Und wann hat da von deiner Seite aus sozusagen so eine Art Wechsel stattgefunden? Weil du hast ja gesagt, früher hattest du sehr großes Interesse daran, an so Märchenhörspielen und solchen Geschichten. Und dann ging irgendwann das mehr in Richtung Erwachsenenhörspiel und jetzt ist es mehr so bei Klang und Gedicht. Gab es da irgendwie so ein Schlüsselerlebnis oder sowas?
Nö. Das ist eine ganz natürliche Entwicklung gewesen. Ich meine, klar, als Kind, also zum einen gab es natürlich sowieso nur bestimmte Sachen, die zur Verfügung standen damals. Es gab sicherlich auch darunter dann Hörspielproduktionen, die eher sehr klassisch und konventionell aufgebaut waren und andere, die eher ungewöhnlich waren vom ganzen Charakter her. Und das habe ich aber beides gleichermaßen in mich aufgesogen. Ich habe auch sehr enges Verhältnis immer zu meinem Bruder gehabt. Also wir waren jetzt so 3,5 Jahre auseinander, aber wir haben uns da quasi auch zusammen in so eine andere Welt hineingesteigert. Einmal in die Musik und einmal in diese Hörspielwelt. Also es war so, dass wir uns zum Beispiel komplett unterhalten konnten, nur mit Zitaten aus Hörspielen. Und wir konnten dann so, wenn es irgendwelche langweiligen Familienverwandtschaftstreffen oder sowas gab, konnten wir die ganze Zeit nur mit Hörspielzitaten sprechen und hatten dabei unseren eigenen Spaß an der Sache.
Das klingt lustig.
Ja, aber der Übergang also hin zu der abstrakteren Form des Hörspiels, oder das ist einfach auch ein Übergang zu erwachsenen Themen natürlich, die einen irgendwann interessieren. Ich meine, das Gehirn verändert sich, die Anforderungen verändern sich, der Körper verändert sich, man hat irgendwie andere Interessen, das ist ganz normal. Ich mag aber, also nicht alle, aber viele von diesen Kinderhörspielen immer noch sehr gerne, weil ich finde, dass die auf einem sehr hohen Level produziert wurden. Zumindest damals. Ich bin der Meinung, dass es jetzt in der kommerziellen Hörspielproduktion, also die nicht von Radiosendern produziert wird, da gibt es nicht mehr so gute Kinderhörspiele. Also die Qualität ist runtergegangen. Es gibt vielleicht so ein paar ganz gute Hörbücher, aber die Hörspiele, die waren wirklich damals besser produziert. Die Dramaturgie war besser, die Sprecher waren fantastisch und auch die Musik war viel, viel besser. Es gibt zum Beispiel Hörspiele aus die auf Amiga rausgekommen sind. Eine Freundin von mir hat die mir irgendwie mal gegeben. So Adaptionen von Märchen. Und da ist die Musik dermaßen modern. Ich war total baff. Und auch Kinderhörspiele.
Ja, wenn wir jetzt schon so weit zurückgehen, dann muss ich mal die Frage anbringen, auch wenn du vorhin schon mal sowas genannt hast, wie zum Beispiel Ronald Steckel mit das Ohrenlicht oder so. Hast du irgendwelche Vorbilder? Also gibt es so Hörspiele, Hörspielautoren, Regisseure, Sprecher oder sonstiges, wo du sagen würdest, dass es dich maßgeblich beeinflusst hat?
Also, als ich angefangen habe mit Hörspiel, da war ich ja schon 30. So, also das heißt, da war ich jetzt nicht mehr in einem Alter, wo man noch total weiche, formbare Masse ist. Und ich habe ja eh auch schon sehr früh angefangen, Musik zu machen. Ich wusste eigentlich schon recht früh, was ich wollte. Also ich könnte vielleicht sagen, dass eher aus der Musik oder sowas vielleicht bestimmte Ideen oder Einflüsse kamen vielleicht aus der Cut-up-Technik, wie sie jetzt so jemand wie Boris oder John Waterman oder so benutzt haben. Da könnte man eventuell ein paar Ansätze sehen bei einigen Teilen meiner Hörspiele. Ansonsten gibt es Leute wie Hermann Bohlen, die ich toll finde, oder ich finde auch manche Sachen gut von Paul Plumper. Aber vor allen Dingen Gregory Whitehead, den finde ich wirklich ganz, ganz toll. Ich könnte jetzt aber nicht sagen, dass ich Gregory Whitehead in irgendeiner Form in meinen eigenen Hörspielen heraushöre. Das hat auch noch niemand so gesagt. Also das ist dann eher so, dass mich die Form interessiert und dass die mich bereichert und alles, was man in sich aufnimmt, hat natürlich irgendwo hinterlässt Spuren. Manchmal greift man eine Idee auf, die man für eine eigene hält und merkt dann Jahre später irgendwie, oh, das habe ich wahrscheinlich irgendwie aus dem oder dem Werk abgespeichert. Aber das sind ganz normale Prozesse. Ich könnte jetzt nicht sagen, dass es irgendein Idol gibt, dem ich wie verrückt nachgeeifert habe. Das kann ich wirklich nicht sagen.
Wir reden jetzt mal ein bisschen mehr über Orphée Mécanique, dieses Hörspiel, das von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste schon im März 2012 als Hörspiel des Monats und schließlich auch als Hörspiel des Jahres 2012 ausgezeichnet wurde. Und ich hatte jetzt bei den Nominierungen und bei dem Rennen um den Hörbuchpreis 2014 eher das Gefühl, dass du als Außenseiter in den Wettbewerb gestartet bist. Wie hast du das denn empfunden?
Na, ich bin gewissermaßen ja auch ein bisschen Außenseiter in der Hörspielszene. Also zumindest, was meinen stark musikalischen Background angeht. Die meisten Leute, die im Hörspiel arbeiten, kommen sehr vom gesprochenen Wort her, kommen vom Theater oder vielleicht noch Performance oder so ähnlich, oder sind Autoren, ne, Schriftsteller. Also mit meinem Anspruch und Ansatz, also besonders auf den Sound zu achten und die Musik zu einem integralen Bestandteil zu machen und nicht nur irgendwie zu so einer Hintergrundvaseline, die das alles ein bisschen leichter flutschen lässt oder so. Also da stehe ich ja eh auch schon so ein bisschen auf einem speziellen Posten. Aber ja, in dem deutschen Hörspielpreis oder Hörbuchpreis, da war ich natürlich jetzt nicht der typische Vertreter, ist schon klar. Ich meine, man hat es ja auch schon rein äußerlich gesehen, dass ich da irgendwie ein bisschen aus dem Rahmen fiel. Und diese ganze Fernsehwelt ist nicht meine Welt. Ich weiß nicht, also
Meinst du jetzt auf der Preisverleihung oder wie?
ja, also das ist ja, also da spielt ja auch viel mediale Präsentation eine Rolle beim deutschen Hörbuchpreis. Das ist anders als beim Hörspiel des Jahres. Das Hörspiel des Jahres ist wirklich sehr stark ein radiointerner Preis, würde ich jetzt mal sagen, oder so. Und der wird ja auch über lange Zeit ausgewählt. Da gibt's ja erstmal die Auswahl des Hörspiels des Monats und daraus wird dann nochmal das Hörspiel des Jahres ausgewählt. Also das ist ja, da lässt man sich wirklich Zeit bei der Auswahl. Das andere, das ist eine Jury, die, glaube ich, so aus, ich weiß nicht, also eine Vorjury aus mehreren Leuten und dann nochmal eine Hauptjury, die wahrscheinlich auch so aus 5, 6, 7 Leuten oder sowas besteht und die hat sehr viele verschiedene Kategorien und so und das Ganze wird halt so sehr medial präsentiert. Also das hat man auch daran gesehen, dass bei der ganzen Preisverleihungsarie wahnsinnig wenig Zeit war, mal mit den Autoren zu sprechen. Also mit mir haben sie besonders kurz gesprochen. Ich glaube, ich konnte zwei Sätze sagen. Aber ehrlich gesagt, es gibt eine ganze Menge interessante Ansätze, über die man reden könnte in meinem Hörspiel. Also Ansätze, philosophische Ansätze oder medientheoretische Ansätze, ästhetische Ansätze. Zum Beispiel habe ich auch den Chor, den man eigentlich auch eben in der griechischen Tragödie findet, da an einigen Stellen platziert und die Wechsel zwischen Musik und Gedichtform und geradliniger Erzählung und was weiß ich. Also da hätte man schon über einiges sprechen können. Aber so ist es halt in so einer medialen Präsentation, in so einer Fernsehpräsentation, da wird ein Ding nach dem anderen so abgefeuert und man muss irgendwie seinen Zeitplan einhalten. Es geht immer darum, dass keine Zeit ist. Ja, das ist das große Problem des Fernsehens überhaupt.
Du hast jetzt schon verschiedene Sachen angesprochen, die jetzt sich auch in meinen nächsten Fragen wiederfinden. Ich ziehe jetzt mal eine vor, weil wir jetzt gerade auch beim Thema sind. Mich würde dazu einfach mal deine Meinung interessieren, obwohl ich es mir jetzt eigentlich auch schon fast denken kann. Man hat ja bei dieser Verleihung des Preises auch so eine Art Musikvideo gedreht zu einem Ausschnitt aus deinem Hörspiel, zu einem der sogenannten Hits, um dem anwesenden Publikum einen kleinen Eindruck zu bieten, wie dein Werk so ist. Und da habe ich mich kurz gefragt, ob das wohl nötig war. Also ich meine, wenn die Verleihung vom WDR mit Kameras und so weiter aufgezeichnet wurde und somit halt ein Fernsehformat ist, ist es doch immerhin noch ein Hörbuchpreis, der da verliehen wird, und die Werke, die man dort prämiert, sollten ja für sich stehen können, und auch die Leute, die zu dieser Verleihung kommen und die sich ansonsten dafür interessieren, sollten es aushalten können, wenn sie mal nichts Visuelles, sondern primär was Akustisches geboten bekommen. Wie stehst du denn dazu? Wie hast du das empfunden mit diesem kleinen Einspielfilmchen?
Das Einspielfilmchen fand ich schrecklich. Also ich meine, ich mochte das echt nicht. Ich hatte mich eigentlich vorher ein bisschen mit dem, der das gemacht hat, so unterhalten, und der hat, ich dachte, ja, das kann man vielleicht was Interessantes irgendwie machen, aber ich meine, ich habe mich da nicht wiedergefunden. Das war auch jetzt eine reine Illustration, jemand, der die Treppe runterläuft und man wird gerufen, Lauf Office, ja, klar. Also ich meine, weil ich habe auch Berührungen mit der Kunst, also ich habe auch Kunst studiert, und deswegen ist mir eine rein illustrative Abbildung ein bisschen unverständlich, also die einfach nur eins zu eins, ich finde, man kann das immer erweitern, so, so eine Darstellung, aber ja, das war fürs Fernsehen. Nicht? Also die wollen, wo soll die Kamera draufhalten, während dieser Ausschnitt läuft? Soll man, also es wäre interessant, wenn man dann vielleicht einfach die ganze Zeit irgendjemanden filmt, der da sitzt und sich das anhört. Aber das ist unbewegtes Bild für die Zuschauer.
Fände ich aber in dem Moment tatsächlich interessanter, mal zu sehen, wie aufmerksam das Publikum wirklich zuhört.
Ja, oder man könnte auch das auf dunkel schalten. Das Bild einfach auf schwarz setzen. Naja. Aber ich meine, ich möchte den Leuten da nicht reinreden oder sowas. Es ist halt Fernsehen. Also wenn ich entscheiden könnte, was man im Fernsehen machen sollte, dann würde ich ganz andere Sachen machen. Das Fernsehen muss immer aufpassen, dass keine Lücken entstehen, dass keine Pausen entstehen, dass nicht mal ein Moment der Langeweile oder Unsicherheit entsteht oder so, aus der dann aber vielleicht was wächst. Oder ich weiß nicht, das ist schwer zu sagen. Ich habe einmal in den 90ern eine tolle Sendung gesehen im holländischen Fernsehen auf VPRO, das ist so mehr der Kunstsender da. Das haben sie immer im Sommer gemacht, dass sie einen Gast eingeladen haben, einen Künstler, einen Schriftsteller, einen Filmemacher. Und da hatten sie Ian Kerkhoff eingeladen, einen Filmemacher. Und der hat Filme zusammengestellt. Und das ging über 5 Stunden. Das heißt, da waren Spielfilme drin, da waren Kurzfilme drin, da waren 20-minütige Filme drin, und zwischendurch wurde da immer drüber gesprochen, und das war, also ich weiß gar nicht, also ich fühlte mich so dermaßen zum ersten Mal normal behandelt als Zuschauer, dass ich irgendwie dachte, jetzt lassen sich die Leute endlich mal Zeit und man kann wirklich mal tiefer in etwas eindringen. Durch so eine 5-Stunden-Sendung. Ich habe das auch im Radio gehabt. Ich habe früher tolle Sendung auf Deutschlandradio gehört. Manchmal, ich erinnere mich an eine Sendung, die dauerte 3 Stunden oder so, die hieß, glaube ich, Die lange Nacht des Geräusches oder Die Erotik des Geräusches oder so ähnlich. Und da ging es einfach nur um bestimmte Geräusche, was für eine Wirkung die haben, was für ein Zusammenhang. Eigentlich war das nur wirklich eine Sendung von jemandem, der neugierig war auf Geräusche und auf die Abstraktion der Geräusche, auf ihre historischen Zusammenhänge. Der hat zum Beispiel auch die Geräusche einer Weberfabrik nachgestellt, die, über die Lautstärke gesprochen, die so eine Weberfabrik damals hatte und was für heutige Wahrnehmung bedeuten würde und so weiter. Und durch diese Zeit, die sie sich da genommen haben, diese 3 Stunden, da ist man in einen ganz anderen Zustand reingekommen. Und die Medien und vor allen Dingen die schnellen Medien, die privaten Medien, auch die neuen Medien, sprich Twitter und so weiter, die arbeiten immer nur mit Reduktion. Man hat am Ende noch Jingles, Claims, also so wie Werbesprüche und Telegram-Nachrichten.
Wobei diese,
und ich glaube, dass das Medium des Hörspiels allgemein noch eher zu den langsameren Medien gehört und dass man sich da Zeit lässt und dass das tatsächlich auch der Grund ist, warum sie so sehr erfolgreich geworden sind, diese ganzen Hörbücher, weil sie suggerieren, dass man sich entspannt und dass man sich in eine andere Welt hineingleiten lässt. Nun bin ich nicht unbedingt ein Vertreter dieser Entspannungskunst oder diese Entspannungstechniken, die da oftmals produziert werden. Mir geht's um Hörspiele, die einen bewegen, verwirren, irgendwelche starken Bilder evozieren, die einen anstacheln oder sowas. Aber es ist auf jeden Fall klar, dass das Hörspiel eine Parallelwelt aufrecht erhält und auch sehr erfolgreich aufrecht erhält. Weil das genau das ist, was in den anderen schnellen Medien fehlt.
Okay, wir kommen jetzt mal wieder zurück zu deinem Hörspiel. Und du hast jetzt diesen Hörbuchpreis 2014 gewonnen, aber es gab dazu auch kritische Stimmen und die gab es sogar schon im Vorfeld, nämlich anlässlich deiner Nominierung für die Shortlist. Und ich vermute mal, du hast das nicht so mitbekommen. Deswegen, Ich erkläre das mal kurz und auch vor allem für die Hörer erkläre ich es mal kurz. Es gibt im Internet einen Podcast, der nennt sich Orcast. Und da reden, soweit ich das bis jetzt verfolgen konnte, hauptsächlich 2 Herren im besten Alter über Hörspiele und Artverwandtes. Und die scheinen so ein bisschen angefressen gewesen zu sein, dass du es auf die Shortlist von diesem Preis schon mal geschafft hast. Und es gibt dann eine Ausgabe vom 28. Dezember 2013, da sagt der erste über dein Hörspiel mit so leicht höhnischem Unterton, das habe ich bis heute nicht gehört. Und der andere sagt über die Nominierung deines Hörspiels für die Shortlist, dass ihn das eigentlich nicht wundert, weil, jetzt Zitat, so wie die Jury besetzt ist, da hätte ich einen Kasten Bier geworfen, dass es diese Produktion unter die Letzten schafft. Es widert mich ehrlich gesagt ein bisschen an, aber naja, Gott, ist halt so. Noch hat das Ding den Preis ja nicht, vielleicht geschieht ja noch ein Wunder. Und dann haben die beiden noch auf ihrer Internetseite eine Umfrage gestartet, welche der Nominierten der Longlist auf jeden Fall einen Platz auf der Shortlist verdient hätten. Und da liegt jetzt dein Hörspiel auf dem allerletzten Platz. Und das wird von den beiden im Podcast dann folgendermaßen kommentiert. Kein Mensch hat sich allerdings für Orphée Mécanique ausgesprochen, so viel dazu. Und der andere sagt dann, weil es keiner gehört hat wahrscheinlich, oder? Und am Schluss der kleinen Diskussion einigen sich die beiden dann auf so vielsagende Worte wie, naja, so ist es halt, kennt man ja das alte Lied. Soweit erstmal.
Was soll ich jetzt dazu sagen? Das ist irgendein Podcast von irgendwelchen 2 Typen. Also bisher habe ich ja auch noch kein einziges Argument gehört. Ich habe nur so, das, was du da jetzt zitierst, das... Also ich weiß nicht, das
die bringen ist ja auch keine Argumente.
Ich meine, das ist jetzt auch nicht zitierenswert, ehrlich gesagt. Also das ist doch viel interessanter, wenn jetzt, das sind ja keine Kritiken, das sind ja einfach nur Sprücheklopfer. Also man muss ja dann, ich dachte, jetzt kommt irgendeine interessante Kritik oder irgendein Ding, wo ich was dazu sagen kann, aber dazu kann ich jetzt gar nichts sagen. Ich weiß nicht, wer das ist. Podcasts gibt's millionenfach im Internet und die machen dann mit ihren Kumpels oder mit ihren Hörerfans da so eine kleine Brühe, die sie da kochen und ja, wen juckt's? Also, abgesehen davon, also ich habe schon mein Leben lang bin ich immer wieder angefeindet worden mit Sachen, die ich gemacht habe oder sowas, weil also auch von Leuten, die zum Beispiel dann schon irgendwas kannten von mir und dann habe ich plötzlich eben was anderes gemacht und das stieß denen auf. Ja. Kann man nichts dran ändern. Ne?
Ganz ehrlich, ich hätte auch lieber eine inhaltliche Kritik von den beiden gehört. Was mich aber noch interessiert ist, ob du dir vielleicht erklären kannst, was sie da gemeint haben könnten mit der Zusammensetzung der Jury beim Deutschen Hörbuchpreis 2014. Weil die Aussage war ja, dass so wie die Jury besetzt ist, dass es eigentlich klar ist, dass du da das irgendwie jetzt um die Letzten schaffst und das wahrscheinlich auch noch gewinnst. Und dass das die ankotzt. Und das habe ich halt nicht verstanden.
Also ich habe nur ganz kurz einen Blick auf die Jury geworfen. Ich kann dir nicht mal ganz genau sagen. Ich erinnere mich nur, dass Frank Schätzing in der Jury war. Da waren eine Redakteurin, meine ich, ich glaube eine Frau Thoma, die jetzt in Hamburg anfangen wird, im NDR irgendwie das Hörspiel zu übernehmen oder einen wichtigen Teil davon, was mich gefreut hat, weil man mir gesagt hat, das sei eine gute Redakteurin, und in Hamburg war das Hörspiel in den letzten Jahren nicht gerade besonders stark. Der NDR hat sowieso dann mehr Interesse an Journalismus und Sport, glaube ich, als an so kulturellen Dingen oder zumindest als an Hörspiel. Und ansonsten habe ich jetzt gar nicht so genau auf dem Zettel, wer die einzelnen Leute waren. Also ich habe da mal so drauf geguckt, aber ich weiß nicht, ich habe auch so viel zu tun, muss ich dir ehrlich sagen. Also ich habe ja immer eine ganze Menge Sachen gleichzeitig, um die ich mich kümmern muss irgendwie und so. Und es ist jetzt nicht so, dass das einzige Ereignis ist, was jetzt gerade in den letzten 3 Monaten stattfand oder sowas. Und darum, ich überfliege das dann so, und ansonsten nehmen die Dinge ihren Lauf und fertig.
Ja, aber ich wollte dich trotzdem mal damit konfrontieren, weil mich das mit dieser Jury halt interessiert hat, was die damit,
ja,
aber
ich weiß nicht.
Du weißt es nicht, ich weiß es auch nicht.
Ich könnte überhaupt nicht sagen, warum die Jury sich jetzt speziell, warum sollte sie sich für mich aussprechen. Also es gab auch ein anderes Hörspiel, das auch voll im Rennen war, dieses Iranian Voices oder so ähnlich heißt das. Das hatte auch schon vorher einen Preis gewonnen in Berlin auf dem Hörspielwettbewerb, und das ist ganz anders als mein Hörspiel. Also ich sehe jetzt gar keine klare Linie von Stücken, die es in die Endauswahl geschafft haben oder so.
Denn dein Hörspiel Orphée Mécanique, das fußt ja auf dem griechischen Orpheus-Mythos, der dich anscheinend schon seit geraumer Zeit beschäftigt, und du hast es ja vorhin auch schon so ein bisschen angerissen, dass das da so Verbindungen gibt zwischen dir und diesem Orpheus, der irgendwelche Türen mit seinem Schlüssel aufstößt. Was ist denn deine Verbindung zu dieser Geschichte und was fasziniert dich so sehr daran, an diesem Mythos?
Ja, das haben die mich da im Fernsehen auch gefragt. Also im Grunde ist es jetzt nicht so, dass ich mein Leben lang schon ein großer Orpheus-Fanatiker bin, sondern es gab ein Buch von Dino Buzzati, das mich sehr beeindruckt hat. Und das war es gar nicht so wichtig, dass es die Orpheus-Geschichte war. Das war eher wichtig, dass es tolle Bilder waren, dass es tolle so kurze Textpassagen in Kombination mit diesen Bildern waren. Das ist eher wie so ein Comic oder so ein Pop-Art-Buch. Und es ist ein Spätwerk von einem Autor, der in Deutschland nicht besonders bekannt ist, von Dino Buzzati. Und es ist das Spätwerk von einem Autor, der davor, glaube ich, gar nicht so viel mit diesem Metier gearbeitet hat. Also alles ziemlich tolle, beeindruckende Dinge, und ich habe dieses Buch eben schon gelesen, seit ich 11 war, und fand es immer toll. Es ist auch wirklich im Grunde auch ein Bilderbuch, so. Und ich wollte diese Bilder und diese Atmosphäre dieser Bilder irgendwann einmal umsetzen. Also es stand gar nicht so sehr jetzt der Orpheus im Vordergrund, sondern es stand eher dieses Buch und die existenzialistische Atmosphäre, die in diesen Bildern schwingt, im Vordergrund. Und ich habe dann das dem BR vorgeschlagen, dann habe ich das adaptiert und habe aber schon sehr viel Eigenanteil da reingebracht. Also ich würde sagen, vielleicht 50% war aus dem Buch und 50% von mir. Und dann, das war 2006, und dann hatten wir später die Idee, weil ich eben aus rechtlichen Gründen das damals nicht als CD rausbringen konnte, dass ich den Orpheus komplett nochmal selbst schreibe und interpretiere. Und ich habe die Idee des Psychotrons, die ich damals entwickelt habe, also von diesem elektronischen Instrument, beibehalten. Aber ich habe dann in der neuen Fassung ein ganz neues Motiv reingebracht, nämlich die ewige Wiederholung seiner Unterweltreise. Und die entspricht ja nicht dem Original. In dem Original spielt die Eurydike eine größere Rolle, spielen bestimmte Charaktere der Hölle eine größere Rolle. Die sind bei mir im Grunde alle zurückgedrängt, verschwunden. Da ist eher der Erzähler wichtiger geworden, der jetzt eine Art Schicksalsfigur, Schicksalslenker ist, aber auch so ein bisschen so wie so ein Spieler. Also er trifft ja auch den Orpheus und sagt ihm, ich bin dein Erzähler. Im Grunde ist es auch so eine Art Begegnung mit seinem Schöpfer natürlich, ne? Die Figur trifft den Schöpfer, man könnte auch sagen, die Figur trifft den Autor oder sowas ähnliches. Und das ist ein wichtiges Element von mir, das ich da ganz neu entwickelt habe. Und dann eben die Tatsache, dass sich Eurydike als Figur ganz aufgelöst hat. Also sie schwebt zwar da noch irgendwie als Projektion im Bild, aber sie ist eigentlich selber ein Bild geworden. Und es hat auch viel mit der Erinnerung zu tun. Und Wiederholung hat ja auch mit der Erinnerung zu tun, ne? Also der Versuch, etwas, was in der Vergangenheit liegt, sich immer wieder ins Gedächtnis zu rufen und zu überprüfen, kann ich das Bild noch zusammensetzen? Erinnere ich das Bild noch so, wie es wirklich war? Oder verfremde ich das schon? Habe ich schon eigene, fremde, eigene oder fantasierte Elemente damit eingebaut in dieses Bild? Und all diese Dinge spielen eine Rolle.
Du hast jetzt gesagt schon, dass du es 2006 schon mal bearbeitet hast, 2012 dann nochmal und jetzt hast du auf deiner Homepage kürzlich geschrieben, But we won't let Orpheus rest, never. Heißt das, dass sich die Geschichte auch weiterhin begleiten wird, dass du dann nochmal rangehen wirst?
Naja, er ist ja in dieser Schleife. Er muss ja eh immer weiter. Er kommt da ja nicht raus.
Das heißt, das hat nicht unbedingt was mit dir zu tun oder mit deiner Arbeit, sondern es ist einfach in der
Nein,
Geschichte nochmal.
es kann sein. Also ich meine, also das Motiv, das ich da entwickelt habe, dass er eben immer wieder vergisst, wo er war und dass er einer Sehnsucht hinterherläuft und so weiter, das ist natürlich ein Motiv, das wird mich weiterhin begleiten. Deswegen würde ich sagen, ich möchte es gar nicht so festmachen an diesem Orpheus-Mythos. Ich habe den Orpheus-Mythos also eine Exposition verwendet und ich habe eine Menge andere Anteile da schon mit reingebracht, ihn für mich interpretiert und so weiter. Und diese Themen, die da drin auftauchen, oder man kann sie auch Motive nennen oder Topoi oder sowas, die begleiten mich immer weiter. Das ist schon klar. Also es ist ja auch jetzt nicht so, dass man eine Arbeit abschließt und danach hat man damit nichts mehr zu tun, sondern also ich als Künstler trage die ganze Zeit irgendwelche Dinge mit mir herum und die zeigen sich manchmal in unterschiedlichen Formen, tauchen wieder auf. Daran erkennt man am Ende dann auch die Handschrift eines Künstlers oder die Dinge, die ihn umtreiben, die Dinge, die ihm wichtig sind.
Wir haben jetzt schon ziemlich viel über Orphée-Mécanique geredet, aber das ist ja nicht dein erstes und einziges Hörspiel, das hast du vorhin auch schon mal erwähnt. Und du meintest auch im Vorgespräch, dass dieses eine Hörspiel gar nicht so typisch für dich ist.
Ja.
Deswegen würde ich mal vorschlagen, wir hören uns jetzt noch zwei weitere kurze Beispiele deiner Arbeit an und du erzählst uns was dazu, vielleicht warum diese Hörspiele eigentlich typischer sind für dich oder was dir an ihnen liegt.
Take one.
Herrenschritte.
Take two.
Damenschritte.
Take three.
Schritte.
Take four.
Türen.
A19. A20. A21. A22. A23. A24. A25. A26. A27. A28. A29. A30. A31. A32. A33.
Säugling, Duschkopf, Damenschritte, und da würde ich jetzt fast sogar sagen, dass es kein wirkliches Hörspiel ist, sondern eher so eine Art Klangcollage oder Klangkunst.
Ja, aber das ist wieder so ein Punkt. Das ist genauso wie die Argumentation, ist das noch Musik? Also ich würde eben sagen, dass es absolut wichtig ist zu sagen, dass das ein Hörspiel ist. Mhm. Ich würde eben die Klangkunst auch in das Hörspiel mit einbeziehen, weil das Hörspiel ansonsten reduziert wird auf...
Geschichten werden von A nach B erzählt.
Geschichten werden von A nach B gezählt und der nette Märchenonkel liest vor, so ungefähr. Mhm. Also ich finde eben gerade da wird's interessant, wenn diese Grenzen aufgebrochen werden. Was wir jetzt gehört haben, ist natürlich nur der Anfang des Hörspiels, der sehr formalistisch aufgebaut ist und gewissermaßen 1:1 einfach nur Geräusche hintereinander präsentiert. Das Interessante an dem Stück ist ja, dass es sich langsam immer mehr auflöst. Das heißt, dieser Katalog, der einem am Anfang vor die Nase gesetzt wird und der komplett banal ist, dieser Geräuschkatalog, der wird später immer mehr verfeinert und immer kompositorischer. Und am Ende ist es eigentlich eine Form von Musik konkret, so, die aber nicht rein musikalisch organisiert ist, wie eben in einem Musikstück Musik konkret, sondern die eher in Hörspielform in eine, wie soll ich sagen, stärkere Entwicklung, vielleicht könnte man im weitesten Sinne sagen, eine erzählerische Entwicklung, ohne dass da ein Erzähler ist. Also in eine andere Form von Dramaturgie gesetzt wird. Jetzt müsstest du eigentlich noch einen Ausschnitt aus dem späteren Teil des Hörspiels vorspielen, damit man weiß, wohin sich das ganze Stück entwickelt.
Schaunkönigs borstige Haar, relativ feines Fräsen, Fahrradspeichen mit Metallschleifmaschinen. 22. Radiostörung, Industriesumme, Kurzwelle, Schwärme im Sturm, Nachtorchester, Seegang im Herbst, Grashüpfer in einer Industrieanlage zwischen Montag und Freitag, unendliche Toilettenspiele, alte 78er Schallplatte, komischer Kochtopf, künstliche Frösche, Hochdruckwasserstrahl, feine Säge. Schleifen.
Weil das, glaube ich, ganz interessant ist, weil das ist eben ein Stück, das zum Beispiel anders als Wiederhole 1 bis 8 nicht aus Teilen besteht, die gewissermaßen für sich selbst stehen, sondern das Ganze hat eine langsame Entwicklung, in der es darum geht, dass der Klangkatalog und die Bezeichnung von Geräuschen aufgelöst wird. Also das heißt, in dem Stück werden später immer mehr bestimmte Geräusche aufgeführt, die falsch benannt werden, die mehrdeutig sind. Geräusche, die man nicht so schnell zuordnen kann. Es geht sehr viel auch darum, was höre ich eigentlich? Was ist das, was ich höre? Und ist diese eindeutige Katalogisierung oder Zuordnung überhaupt gerechtfertigt?
Ja, das klingt auf jeden Fall interessant und das wäre jetzt also auch so ein Beispiel für dich, wo du sagen würdest, das wäre jetzt typischer für deine Arbeit als Orphäemechanik?
Ja, also ich glaube schon, dass es ein bisschen typischer ist, weil es eher an der Grenze zwischen, wie soll ich sagen, ja, so, wie nanntest du es vorher,
Klangkunst oder Klangcollage?
Klangcollage und Wort arbeitet.
Mhm. Okay. Und dann hätte ich noch einen anderen Ausschnitt von Mother in the Fridge.
I just want to make an experiment. I want to put you in the freezer.
Nee, man kann dich nicht gut verstehen.
Have you ever been in a freezer?
No, when you speak now.
I put you in the freezer now.
Ach so, was ist das?
In the fridge, sorry. I put you in the fridge now, okay?
Oh, in the fridge. Oh,
yes.
I see.
And you just say something. I want to see if you, how you sound when you are in the fridge.
But I don't understand.
Okay, but you just
would
say...
Would you take me out of the fridge?
Just say something, and I just close the door for... Just say something.
Oh, Felix, I can't understand you correctly. I'm sorry. Where are you at the moment? At home?
Yes, I'm outside of the fridge. Just say something.
Oh, no, funny. I can't. Oh. Well, anyway, I try everything to go there to Holtmann. Maybe, I asked Mariola, maybe if I can't get home, whether I could have a rest with her during the night. No?
Can you hear me?
Felix, where have you gone to?
I'm outside of the bridge now.
Could you kindly come back to the...
Und bei dem ist es, glaube ich, auch nochmal wichtig, irgendwie den Zuhörern zu erklären, dass das kein geschriebenes Hörspiel ist in dem Sinne, sondern dass das tatsächlich eine Situation war, die einfach so passiert ist und die du aufgenommen hast.
Ja, ich habe angefangen, mit ihr zu telefonieren, also das
mit ist deiner Mutter.
Meiner Mutter ein Gespräch. Mhm. Und dann ist mir eingefallen, dass eine Freundin, eine englische Freundin von mir, Vicky Bennett, die auch unter dem Namen People Like Us so Sound- und Wortcollagen macht, dass die eine Radiosendung oder einen Monat an Radiosendungen kuratiert und mich gefragt hat, ob ich da was beitragen kann. Und dann dachte ich, vielleicht kann ich einfach auf Englisch umsteigen, weil meine Mutter mal ein Jahr in England gelebt hat, die redet immer gern Englisch mit mir. Und dann improvisiere ich jetzt einfach was. Mal sehen, was passiert. Und meine Mutter ist ein eigenartiger Mensch, also sie hat eine sehr ungewöhnliche Sicht teilweise auf die Welt. Und ich habe dann also mit ihr so angefangen zu sprechen. Und dann kam mir plötzlich die Idee, dass ich sie sozusagen das Telefon mal in den Kühlschrank legen könnte und gucken könnte, wie das klingt von innen so. Und sehen also, wie sie dann in diesem Kühlschrank klingt, wenn sie das spricht. Und das hat sich so ausgeweitet. Ich habe dann gedacht, okay, jetzt packe ich sie dann in einen Kochtopf und dann packe ich sie in einen Karton und so weiter. Und sie hat darauf reagiert. Und das hat sich so ein ziemlich absurdes Gespräch ergeben. Ich möchte das jetzt nicht tiefenpsychologisch analysieren, aber es war natürlich, gerade weil es da teilweise grenzwertig ist, ich bin mit ihr dann auch irgendwann in den Keller dieses Hauses gegangen, in dem ich so mein Atelier habe, und dann hat sie gesagt, aber das wird jetzt kein Krimi, oder? So, und dann war es plötzlich so Hitchcock-artig und so. Also ich weiß auch nicht, das ist ein Hörspiel, das komplett spontan entstanden ist und auch gar nicht als solches geplant, improvisiert, und das kann man so, glaube ich, gar nicht schreiben. Solche Dinge interessieren mich im Grunde. Also als ich sagte, Orphée Mécanique ist nicht unbedingt das typischste Stück, würde ich sagen, weil es noch mit klassischen Mitteln arbeitet. Mhm. Auch wenn vielleicht die Kombination von Songs, Geräuschen und Sprache da drin nicht sehr typisch ist für das Gros der Radioproduktion oder Hörspielproduktion, aber die Mittel, die ich benutze, sind eigentlich so ganz klassisch. Und sowas wie dieses Hörspiel, was du gerade gezeigt hast, also das im Grunde gar nicht als Hörspiel geplant war, sowas ist natürlich mit am ungewöhnlichsten, finde ich.
Ja. Und diese Mittel, die finden sich ja auch überall, also in der Alltagsrealität, da kann man ja jederzeit drauf zugreifen, wenn einen da die Inspiration packt. Wie ist das jetzt aber eigentlich? Wir haben ja gerade schon lang und breit drüber gesprochen, du hast jetzt kürzlich ziemlich große und wichtige Auszeichnungen bekommen. Bist du jetzt damit eigentlich gerade der Star in der Hörspielszene, oder kannst du dich vor Aufträgen und Anfragen kaum retten, oder wie habe ich mir das jetzt vorzustellen? Hat jetzt plötzlich der Name Felix Kubin in diesen Kreisen ein ganz anderes Gewicht?
Also in dem Moment habe ich natürlich eine mediale Aufmerksamkeit bekommen, das ist klar. Also, aber es war ja vorher schon, dadurch, dass das Hörspiel des Jahres war, ein bisschen Scheinwerferlicht drauf geworfen worden. Und ich hatte davor auch schon Hörspiele, die auf mehreren Sendern gelaufen sind und so weiter. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein Star in der Hörspielszene bin. Das sind Leute, die viel mehr produzieren als ich und die nur Hörspiele machen oder so. Und ich mache ja so zu 50% Hörspiel und zu 50% Live-Konzerte mit sowohl elektronisch-futuristischer Popmusik, die jetzt auch nicht kommerziell ist, aber die eher deutlich in diesen Bereich von Pop reinragt. Und dann mache ich auch Lecture-Performances, ich mache Stücke für Kammerorchester. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade wie monatelang an einer Box gearbeitet, in der ein CD und eine Kassette sein wird und ausschweifende Liner-Notes zum Thema Audiokassette. Also die Audiokassette wird ja nicht mehr produziert, wird ja industriell nicht mehr produziert. Und damit bin ich aber aufgewachsen. Das ist sozusagen mein Medium gewesen, weil ich ganz früh mit Vierspur Audiokassette Musik gemacht habe. Und diese Dinge laufen alle gleichzeitig. Und Hörspiel spielt eine wichtige Rolle darin, aber ist auf keinen Fall jetzt mein einziges Steckenpferd. Ich glaube, wenn ich nur Hörspiel machen würde, dann könnte ich wahrscheinlich mehr Bekanntheitsgrad oder so, wie soll ich sagen, Aufmerksamkeit da auf mich ziehen. Ne? Aber so bin ich halt, weiß nicht, ich mache so ungefähr ein Hörspiel im Jahr im Durchschnitt, schätze ich.
Was sind jetzt, hast du schon Pläne und Projekte für
die? Ja, es gab eh schon Planungen schon letztes Jahr, so für dieses Jahr. Also ein Stück, das zum Beispiel auch kein typisches Hörspiel im klassischen Sinne ist, sondern wir arbeiten mit einer Wissenschaftlerin zusammen und an, das heißt Sound of Sources, und da sollen Wissenschaftler mit Künstlern arbeiten und zu irgendeiner historischen Quelle etwas entwickeln oder zu irgendeinem Thema. Und das mache ich für Deutschlandradio. Und das ist so, das ist jetzt mit einer amerikanischen Wissenschaftlerin, die sich im Bereich der, ich glaube, Neurophysik nennt sich das, oder Physioakustik oder so, bewegt. Und das wird wahrscheinlich was zum Thema Interferenzen, also Störsignale. Und dann habe ich jetzt so ein, zwei Sachen für den Bayerischen Rundfunk angedacht. So ein Thema, das wir auch schon, über das wir schon letztes Jahr gesprochen hatten, das Mikrofon als Waffe. Da würde ich eben gerne mal ein Hörstück machen, das nicht so fein und glatt professionell produziert klingt, sondern eher etwas mehr nach Lo-Fi, oder sagen wir mal, in dem das Mikrofon nicht nur auf eine schöne Art benutzt wird, sondern auch auf eine hässliche Art, eine aggressive Art, oder in dem das Mikrofon im Grunde thematisiert wird. So. Und mir sind oft Hörspiele dann schon zu Dolby Surround-mäßig produziert, zu glatt, zu fein klingen die oder sowas. Ich würde da gerne mal wieder ein bisschen was Punkiges reinbringen. Das ist so eine Idee von mir.
Wir haben uns jetzt schon ganz viel über Hörspiel unterhalten und wollen zum Abschluss aber auch noch ein wenig zu deiner Musik kommen. Am 4. April trittst du in Erfurt auf, und zwar in der Franz-Mehl-Hose. Was wird denn den geneigten Zuhörer bzw. Zuschauer an diesem Abend erwarten? Warum sollte man sich ein Konzert von dir gönnen?
Oh, man sollte sich das gönnen, weil es sehr energetisch ist. Ne? Man, das ist Musik, die zum Teil auch in die Beine geht, aber nie in den Zähnen stecken bleibt. Also da sind auch manchmal ganz wichtige Texte dabei, oder es ist, ich weiß auch nicht, es ist irgendwie so eine Verbindung von elektronischer Musik mit vielleicht einem bestimmten Impetus von Punk, und es hat Science-Fiction-artige Elemente drin, und es ist auf jeden Fall eine lebendige Präsentation von elektronischer Musik. So. Also ich kriege meine Aufträge ja von Juri Gagarin. Nicht? Man, ich weiß ja, dass er gar nicht gestorben ist, sondern er schwebt weiter um die im Orbit der Erdbahn, und ich kriege seine Aufträge verschlüsselt, und dann entschlüssel ich die oder interpretiere die, und das präsentiere ich dann. Also ich bin im Grunde gar nicht verantwortlich für das, was ich mache. Ich gebe das ja nur weiter.
Ich bin mir bei deinen Werken, ob ein Hörspiel oder Musik auch immer, nicht ganz sicher, wie ich die inhaltlich einordnen soll. Also ist das alles Pop? Ist das Dada? Ist das einfach nur Experimentierfreude und, was du vorhin auch sagtest, Neugierde auf Klang? Oder steckt da auch vielleicht immer so eine, wie auch immer, geartete politische Haltung in deiner Kunst in irgendeine Richtung?
Das ist sehr interessant, das Thema Kunst und Politik. Also ich bin da immer sehr skeptisch, wie weit diese Dinge, diese beiden Bereiche miteinander vereinbart werden können, weil oftmals leidet dann die Kunst, also ästhetisch, wenn es richtig politisch wird oder sie wird dann so angewandt, weil Kunst natürlich oft mit Feldern von Bedeutung arbeitet und Politik arbeitet mit ganz konkreten Forderungen. Das heißt, die einzige Möglichkeit, wie man die beiden Dinge miteinander verbinden kann, ist, indem man, also indem ich, sage ich jetzt mal, eher in einen utopischen oder in einen Wunschbereich hinein rage und versuche dort die Dinge auszulegen, indem ich sage, ich wünsche mir, ich würde gerne das. Und dann kommen bestimmte, vielleicht auch politische, politisch klare Forderungen, die aber möglicherweise noch gar nicht realisierbar sind oder so. Aber so haben ja ursprünglich mal Utopien gewirkt. Also Utopien waren ja Wunschvorstellungen von politischen und sozialen Veränderungen. Und einige davon haben sehr gut funktioniert als Motor und als Motivation, um in eine bestimmte Richtung hinzuarbeiten. Also zum Beispiel die ganze Technologie, mit der wir jetzt arbeiten, die stammt ursprünglich aus dem Bereich des Okkultismus. Der Wunsch zu telefonieren, mit anderen am anderen Ende der Welt zu sprechen, sich Bilder ins Haus übertragen zu lassen. All diese Sachen, Television, Telefonie, das sind alles Dinge, die wurden früher mit okkulten Techniken gewünscht, herbeigezaubert, sage ich mal. Und ich glaube, so kann man es auch mit Politik machen. Also wenn das utopische Visionäre, sagen wir mal, utopisch ist so besetzt, aber das Visionäre aus der Politik komplett verschwindet, dann leben wir nur noch in einer rein pragmatischen Welt und die ist unerträglich. Der reine Pragmatismus ist unerträglich. Darum ist auch der Kapitalismus so schwer zu ertragen, weil er nur auf Warentausch und Warenwert und Handel aus ist. Und es geht leider nicht darum, dass sich die bessere Idee durchsetzt, sondern dass sich die besser vermarktete Idee durchsetzt. Darum sind die Amerikaner auch so weit vorne, weil die Amerikaner sind die Meister der Vermarktung. Ja, es gibt ja genug Beispiele, selbst bei Disney oder sowas, der schnappt sich dann irgendwie ein altes klassisches Märchen, ein europäisches, und das wird dann in Top-Qualität aufgeblasen und toll gezeichnet mit tollen Effekten und damit hat er das dann gewissermaßen in eine neue Form gegossen und neu vermarktet. Und gleichzeitig wurde bei Disney peinlichst darauf geachtet, dass keine Ideen geklaut werden. Ne? Also das ist halt die Sache. Also mich interessiert sehr das Geistige. Hm. Mich interessiert das Geistige, das mich interessiert das, was über dem Kopf schwebt. Mhm. Mich interessieren auch hohe Decken, hohe Räume. Ich mag gerne in hohen Räumen sein. Ich mag mich gern über Dinge unterhalten, die nicht die man nicht sofort kaufen kann, die nicht bezahlbar sind. Oder die nicht sofort in Geld aufgewogen werden können. Und die Herausforderung als Künstler heutzutage mit dieser Einstellung zu überleben ist, seinen Wert permanent einzufordern, also quasi hier Geld auf den Tisch, sonst kann ich meine Miete nicht bezahlen, sonst kann ich nicht leben, sonst kann ich meine Ideen nicht entwickeln und gleichzeitig sich aber nicht zu verkaufen und sich nicht anpassen zu müssen. Und das ist meiner Ansicht nach eine starke politische Haltung, auch wenn sie nicht politisch im Sinne einer konkreten, direkten Forderung ist. Aber es ist eine Haltung, die signalisiert, ich bin nicht käuflich oder ich lasse mir meine Ideen nicht kaputt machen durch irgendwelche Produzenten oder Leuten, die mir da rein sprechen wollen, sondern ich will gute, interessante Kunstwerke, Kunststücke, also Hörstücke, Musik, was auch immer, produzieren, Texte und so weiter. Und ich kann das nur, wenn man mich in Ruhe lässt und wenn man mir auch Geld dafür gibt. So, ganz einfach.
Ich bin jetzt ein bisschen unentschlossen, was ich mit deiner Antwort anfangen kann, weil bist erstmal sehr, sehr ins Allgemeine abgedriftet und bist jetzt doch am Ende sehr viel bei der Ich-Person angekommen. Und da frage ich mich jetzt, meint das Ich jetzt wirklich dich? Also meint das jetzt Felix Kubin? Hast du jetzt gerade irgendwie was beschrieben, was natürlich sich in deinen Werken dann auch irgendwie wiederfindet? Oder ist das einfach eine Sichtweise, die aber du gar nicht so verarbeitest in dem, was du tust?
Nee, also ich verarbeite das total so. Aber was ich damit meine, ist, dass ich kann natürlich nicht so gut für andere sprechen. Zum Beispiel, ich kenne Leute, die versuchen, Kunst und Politik miteinander zu verbinden. Das war deine Frage, ne? Also, und die zum Beispiel den politischen Protest nicht immer nur pragmatisch zu organisieren versuchen, indem sie so ganz einfache Forderungen klassisch aufstellen und die propagieren, sondern indem sie vielleicht auch Happenings machen oder so. Das ist in Hamburg auch sehr, hat in Hamburg Tradition. So, das ist ganz interessant in dieser Stadt, finde ich. Aber ich bin der Meinung, dass man auch eine politische Aussage machen kann, indem man eine bestimmte Art hat zu leben. Und indem das andere vielleicht als ein Vorbild sehen können oder so. Also ich habe ja auch Studenten zum Beispiel im Moment. Ich unterrichte auch Sound Art und so an der HSBK in Hamburg. Und das Erste, was ich den Studenten versuche zu vermitteln, ist Selbstbewusstsein, was ihre eigenen Ideen angeht und sich nicht davon abbringen zu lassen und nicht gleich irgendwie zu gucken, wo kann ich für jemanden arbeiten und jemandem zuarbeiten und mich selbst und meine Ideen komplett zurücknehmen oder sofort alles umschreiben und so weiter.
Das ist eigentlich schon fast ein schönes Schlussplädoyer. Ich würde dich aber trotzdem fragen, ob es abschließend noch was gibt, worauf wir in den letzten Minuten gar nicht zu sprechen gekommen sind, was du aber unbedingt noch loswerden willst.
Ja, ich habe auch ein Plattenlabel. Das heißt Gagarin Records. Das war auch ein Schritt in Richtung Unabhängigkeit. Und also jederzeit die Möglichkeit zu haben, dass ich Musik selbst veröffentlichen kann, wenn das keiner rausbringen will. Das ist mittlerweile sehr schwierig geworden, also da auch schon kleine Auflagen zu verkaufen, weil die Vertriebe das irgendwie schwer mitmachen. Und ich habe vorhin mal gefragt, wohin diese ganze Produktion von Tonträgern irgendwann führen wird. Die radikalste Form wäre, dass es irgendwann wirklich noch ganz kleine Auflagen gibt. 30 oder 40 Platten und das zum Beispiel Platten oder irgendwelche anderen Tonträger und dass die dann sehr teuer sein werden. Und dann ist man im Grunde mit der Musikproduktion plötzlich in dem Bereich der Kunst gelandet, wo es eher darum geht, kleine Auflagen herzustellen und die teuer zu machen, als der Bereich der Musik, der früher eben mit der Technik der Massenproduktion gearbeitet hat, um die Preise dann auch gering zu halten. Wir haben, glaube ich, gar nicht geredet über diese ganze neue Musiksachen, die ich mache, aber das ist halt auch noch so eine Art dritter Pol. Neben der Popmusik mache ich auch immer mehr für zeitgenössische Musik. Also auf jeden Fall.
Du hast es kurz mal angerissen, glaube ich. Du hast irgendwas gesagt, dass du auch Kammermusik und sowas.
Ja, dieses Chromdioxid-Gedächtnis heißt das. Ich glaube, ich habe das namentlich nicht erwähnt. Also die Box, die ich gemacht habe oder an der ich jetzt schon länger arbeite und die fast fertig ist, die heißt Chromdioxid-Gedächtnis. Und das ist ein Auftragswerk für den Deutschen Musikrat. Die haben so eine Serie da, Edition Elektronik. Da war so Tere Temlitz, Zeitkratzer und so. Und da wurde ich jetzt auch gefragt und habe ich halt zur Audiokassette was gemacht. Und da habe ich auch eine Live-Version gemacht, die letztes Jahr in der Reihe Das neue Werk im NDR Rolf-Liebermann-Studio aufgeführt wurde. Das heißt also, in diesem Bereich der neuen Musik, ohne da jetzt total akademisch zu sein, was ich gar nicht kann und auch nicht will, aber sagen wir mal, mit ganz anderen Mitteln zu arbeiten und einer anderen Dramaturgie vielleicht, das interessiert mich auch total und das ist seit 2005 immer stärker geworden. Das ist halt auch ganz interessant, weil das sind nämlich immer dann unterschiedliche Zirkel. Ne? Genauso wie man jetzt, wenn du sehr sagst, ja, bist du so ein Star in dem Hörspielbereich. Ich bin in diesem Zirkel nicht so hundertprozentig drin, dass ich alle Leute total super kenne und genau weiß, wer ist da hier der Meinungsbote und so weiter. Weißt du, also ich treffe natürlich Leute und das Große ist, wenn die was Tolles machen, dann dieses Stück zum Beispiel über die Verurteilung der beiden Spione aus der DDR. Das ist ein reines Archivstück. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber das ist Fallbeil für Gänseblümchen. Fand ich sofort super interessant. Die saßen nun zufällig schräg hinter mir und darum habe ich mit denen gleich im Gespräch angefangen und gesagt, hier, lass uns tauschen, ich will unbedingt euer Stück hören und so. Also solche, klar, man lernt da natürlich Leute kennen, so, aber es ist jetzt nicht so, dass es da so eine Art Hörspielclub gibt, in dem ich da der große Macker bin oder sowas.
Ja.
würde ich nicht so sagen. Also, aber es gibt ja auch viele Leute, die nicht nur Hörspiele hören, die meine Sachen aus der Musik kennen und auch meine Hörspiele hören und das auch mitbekommen, aber die sich sonst vielleicht auch sehr viel für Musik interessieren.
Ja. Das ist ja auch sozusagen mein Anknüpfungspunkt dann gewesen. Ich hatte halt vorher schon Musik von dir gehört, die ich auch spannend fand. Und dann halt irgendwie bin ich immer so dran geblieben, wobei ich dann halt auch so sagen muss, also ganz ehrlich sagen muss, du machst halt auch unglaublich viel. Und ich, also wenn ich irgendwie so denke, vielleicht muss ich mich mal wieder mit Felix Rubin beschäftigen, dann sitze ich vor deinem Output und denke mir, wo fange ich denn an? Das ist einfach sehr, sehr viel.
Ja, das ist erschreckend manchmal. Und das vor allen Dingen, weil ich mir auch selber immer so vorkomme, als ob ich echt langsam arbeite. Das ist halt das Ding. Also ich nehme mir auch wirklich Zeit für Sachen, aber ich arbeite oft an mehreren Sachen gleichzeitig. Das ist halt. Also ich habe ja auch zum Beispiel spiele ich viele Konzerte. Hm. Aber ich habe die meisten Konzerte im Ausland gespielt. Also jetzt, wenn ich jetzt demnächst so ein bisschen auf Tour gehe, in Deutschland ist das Erfurt, Leipzig, Köln. So. Und dann sind das Konzerte in Dänemark, in Belgien, in Frankreich. Danach mache ich eine Tour mit einer polnischen Big Band. Da habe ich mit denen gerade eine Platte rausgebracht. Also so eine Art Jazz-Exotica-Big Band oder so. Das klingt dann so ein bisschen mehr wie Filmmusik, für so einen Stanislaw Lem-Film oder so Morricone oder so. Mhm. Das sind alles ganz unterschiedliche Szenen und das interessiert mich eigentlich. Wenn ich in der neuen Musik bin, dann ist das so, es gibt natürlich Leute wie jetzt zum Beispiel der Typ, der dieses tolle Festival macht und auch Ina Grimm macht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. INA, GRM, das ist die Gruppe Recherche Musik, Elektronik oder so ähnlich heißen die.
Nee, hab ich noch nichts von gehört.
Das ist in Frankreich eine ganz wichtige Vereinigung. Die wurde, glaube ich, von Pierre Schäffer gegründet. Das ist quasi die Musik-Konkret-Vereinigung. So. Und sitzen in Paris. Und der jetzige Leiter, der ist sehr offen. Also der kannte zum Beispiel dann auch von mir diese Kindermusik, die ich gemacht habe. Mhm. Also diese mit diesen schrägen Texten und so weiter. Mhm. Da war ich ganz überrascht. Weil das ist teilweise so, dann treffe ich so jemanden, der sagt, hier machen Sie doch bitte einen Beitrag für unser Festival, 20 Minuten Stück. Und ich habe da quasi aus diesem Stück Säugling, Duschkopf, Damenschritte was entwickelt, was weiterentwickelt, wo ich dann so mit Schallplatten, selbstgeschnittenen Dubplates gearbeitet habe. Ich gehe nicht davon aus, dass er diese andere Seite von mir kennt und so. Aber da war es interessanterweise so. Hm. Und das öffnet für die dann natürlich auch nochmal die Tür, dass sie denken, okay, der ist jetzt nicht so nur in einem Bereich tätig oder sowas. Aber manchmal weiß ich, dass das Leute überfordert, wenn ich dann sage, ich habe auch noch was an das gemacht, weil ich in diesen Bereichen dann nicht nur mal eben kurz reingeguckt habe, sondern auch oft über Jahre gearbeitet habe. Also ich mache Hörspiele seit 2001 und manche kennen mich nur aus dem Hörspielbereich und dann mache ich meine Pop-Sachen seit, also ich sage jetzt mal diese Felix Gubin Solo-Konzerte seit 99. Vor allen Dingen im Ausland wissen viele gar nicht, dass ich Hörspiel mache. Die wissen vielleicht gar nicht genau, was Hörspiel eigentlich überhaupt ist. Mhm. So, und wenn ich dann im Rolf Liebermann Studio spiele, dann sind da eine ganze Menge Leute, die gehen immer zu neuen Musikkonzerten. Mhm. Die haben auch noch nie von mir gehört oder wenn überhaupt, dann nur indirekt oder so. Oder vielleicht mal über den Hörspielbereich. Dann denken die, aha, der macht sowas ja auch. Also das Leben ist halt lang und dann hat man viel, wenn man jetzt so produktiv ist wie ich oder ständig immer Ideen hat und auch gerne viel an künstlerischen Dingen arbeitet, auch wenn jetzt nicht immer unbedingt schnell, ich bin nicht der Meinung, dass ich schnell arbeite, dann kommt plötzlich so ein Werk zusammen und für jemanden, der dann das nicht mit der Zeit irgendwie ein bisschen mitverfolgt hat oder so, kann das dann vielleicht ein bisschen viel auf einmal sein. Hm. Aber ich sehe schon Verbindungen zwischen diesen Feldern und im Grunde ist auch für Mechanik auch eine ganz schöne Verbindung meiner musikalischen Tätigkeit und man schreibt und man könnte auch sagen, da sind ja gewissermaßen Songtexte, auch wenn die teilweise dann nicht musikalisiert sind. Ja. Also die sind, trotzdem sind es Gedichte oder so wie Songtexte quasi. Ja. Hm. Also das zieht das ganz schön zusammen. Darum gibt es auch in der Musikszene viele Leute, die dieses Orpheus-Hörspiel gerne mögen.